Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Die SBB hat einen Eingewinn gemacht von 80 Millionen Franken. Das ist zwar nur etwa ein Drittel von dem, was sie im Vorjahr gemacht haben, aber das vor allem wegen dem Cargo-Verlust. Andreas Meyer, wäre alles gut, wenn Sie die SBB Cargo nicht hätten?
Nein, auf gar keinen Fall, Frau Brunner. Zuerst würde ich aber gerne sagen, dass das Geschäftsergebnis von 80 Millionen, wenn man hier die 54 Millionen dazu zählt, die wir für das Pensionskassendarlehen haben müssen zahlen, dann kommen wir auf 134 Millionen. Und wenn man im Geschäftsjahresergebnis vom Vorjahr, vom 2006, alle die außerordentliche Sachen abzieht und Rückstellungen, die dort dann aufgelöst worden sind, kommen wir auf 131 Millionen. Das heisst, sogar mit deren SBB Cargo hat die SBB im Jahr 2007 ein ausgezeichnetes Ergebnis gefahren, auch auf der finanziellen Seite.
Bleiben wir gerade bei den erfreulichen Zahlen, bevor wir auf die Zahlen gehen, die weniger erfreulich sind. An welcher Zahl im Geschäftsjahr 2007 haben Sie am meisten Freude gehabt, Andreas Meyer?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich von diesen Divisionen eigentlich keine möchte ungleich behandeln. Es hat einen Haufen gute Sachen gegeben. Aber was mich natürlich sehr, sehr freut, ist, dass wir ein Rekordergebnis im Personenverkehr haben. Wir haben 7,6% mehr Menschen transportiert im Jahr 2007 als im Vorjahr. Das sind 306,7 Millionen Menschen in unseren Zügen.
Das merkt man auch, man steht auch häufig in den Zügen.
Ja, das gibt so Situationen, gell? Jetzt auf kurze Pendlerdistanz ist das auch denkbar, aber das ist tatsächlich, Frau Brunner, auch eine grosse Herausforderung für uns. Einerseits rechtzeitig vorauszuplanen, wann werden wir welche Nachfrage haben und dann auch Züge rechtzeitig herzubringen. Das SBB-Eisenbahnverkehrssystem ist ein faszinierendes und spannendes System. Aber es ist eben auch eins, das auf Nachfrageveränderungen nur relativ unflexibel kann reagieren kann, sowohl bei den Zügen, die man herstellt, den Zugskompositionen, wenn man sie verlängern kann, aber auch beim Bauen der Infrastruktur.
Über die Infrastruktur möchte ich gar noch reden, aber zuerst mal, Sie haben gesagt, es ist ein Rekordergebnis. 7,6% mehr Leute fahren Zug als im Vorjahr. Und trotzdem, das gibt aber nicht mehr Gewinn. Warum nicht?
Im Personenverkehr hat es schon mehr Gewinn gegeben, wenn wir die Sonderfaktoren, die da immer in die Bilanzen hineinspielen, wegnehmen. Und wie man eben die zusätzlichen Aufwendungen im Konzern anschaut, ist auch so, wie ich es vorher erklärt habe, das Ergebnis besser als im Vorjahr. Wir unterscheiden hier zwischen einem Finanzergebnis, wo da alles Mögliche reinkommt an Rückstellungen für Restrukturierungen und so weiter, und zwischen einem operativen Ergebnis.
Aber Preiserhöhungen, dort sind Sie ja angebremst beim Preisüberwacher.
Ja, wir haben unterschiedliche Meinungen. Der Preisüberwacher findet, wir müssen doch investieren in Züge und in Informationstechnologie, in Betriebsleitsysteme und erst nachher die Preise erhöhen. Und wir arbeiten ganz einfach nach dem Grundsatz, zuerst das Geld verdienen, das wir nachher ausgeben wollen. Wir stehen vor gravierenden neuen Investitionen, vor schönen neuen Investitionen. Wir wollen zum Beispiel noch in diesem Jahr eine neue Ausschreibung für Doppelstock-Fernverkehrszüge initialisieren, wo dann die Fernverkehrszüge sollen dann auf der Achse Genf, Lausanne, Bern, Zürich, St. Gallen eingesetzt werden, und wir brauchen die relativ schnell. Also müssen wir das Geld vorher haben, ja, bevor wir dann vernünftigerweise auch eine Bestellung auslösen kann.
Gibt es denn irgendwann einmal eine Grenze, die erreicht ist, wo man gar nicht mehr Leute transportieren kann? So gross ist ja die Schweiz eigentlich jetzt auch wieder nicht.
Ja, die Grenze wird einerseits beschränkt durch das Rollmaterial und andererseits durch die Infrastruktur. Also auf der einen Seite geht es darum, mehr Züge, die dichter hintereinander fahren, auf die Gleise zu bringen. Und auf der anderen Seite, wenn dann die Kapazitätsgrenze erreicht ist, eben auch die Infrastruktur, die Schienen, die Gleise, die Bahnhöfe, vorausschauend weiterzuentwickeln.
Wie viel Zeit ist Ihnen eigentlich dieses Jahr noch geblieben für Belang vom Personenverkehr, Andreas Meyer?
Ah, viel. Wir haben einen Haufen gute Gespräche gehabt, gerade über die Weiterentwicklung von der Infrastruktur zur Abdeckung von der Nachfrage. Das ist eines der zentralen Themen, die wir uns in der Geschäftsleitung von der SBB auseinandersetzen. Auch Langfristpläne für einen internationalen Personenverkehr, die Weiterentwicklung von der Qualität in einem eng befahrenen Netz bei der Infrastruktur. Aber es ist dann schon so gesehen, dass ich am Morgen etwa vielleicht eine Stunde, zwei früher haben müssen anfangen und so oben auch noch ein paar Stunden anhängen.
Und damit sind wir eigentlich gerade bei den unerfreulichen Zahlen. Die sind eindeutig von der SBB Cargo. Vor einem Jahr sind sie auch im Tagesgespräch gewesen, haben sie Cargo zur Chefsache erklärt. Jetzt hat es massiv mehr Verlust gegeben in diesem Jahr und der erste Streik bei der SBB seit 1918, also seit dem Generalstreik, nachdem sie einen Sanierungsplan angekündigt haben. Und der Streik läuft jetzt seit gut drei Wochen. Was ist schief gelaufen?
Ja, wir haben auf der einen Seite haben wir ganz ehrgeizige finanzielle Ziele gesetzt bekommen. Die sind auch noch einmal bestärkt worden vom Bundesrat im letzten Jahr, so schnell wie möglich mit der SBB Cargo eine schwarze Null zu erreichen. Und im ersten halben Jahr ist das eigentlich alles, hat das ganz gut ausgesehen. Man hat mir Pläne vorgelegt und Entwicklungen aufgezeigt. Und dann nachher, ich mag mich gut erinnern, in meinen Sommerferien, ich war am Bielersee gewesen, und plötzlich ein Anruf, Achtung, das Jahresergebnis wird massiv verschlechtert. Und dann nachher haben wir tatsächlich relativ schnell also eine Taskforce müssen starten, die überhaupt richtig in die Zahlen reinbohrt.
Also das ist quasi aus heiterem Himmel gekommen. Sie sind da am Bielersee und dann heisst es plötzlich, oh, sieht gar nicht gut aus.
Ich bin tatsächlich vor der Sommerferien, haben wir darüber geredet, sehen wir die schwarze Null im Jahr 2007 leicht von unten oder ein bisschen von oben. Und nachher haben wir dann im Herbst das erste Mal die Bereichsergebnisse vorliegen gehabt für den Geschäftsbereich Schweiz, für den Geschäftsbereich international, für die Instandhaltung. Dann hat man die Zahlen müssen verfeinern, interpretieren, analysieren und gleichzeitig müssen schauen, was für Massnahmen man kann ergreifen. Und dann haben wir tatsächlich in Anbetracht von dieser schwierigen finanziellen Situation mit 88 Millionen Verlust in einem Jahr, haben wir dann ein sehr komplexes Massnahmenpaket im Verwaltungsrat vorgestellt, in mehreren Gesprächen, auch mit der Politik besprochen. Aber das haben wir dann natürlich auch relativ schnell müssen auf die Schiene setzen, um die engagierten Ziele können zu erreichen.
Jetzt Ihr Vorgänger, der Benedikt Weibel, der hat etwa 10'000 Stellen abgebaut und eigentlich, das ist zwar ein Murren gewesen, aber nicht gerade jetzt ein Streik, der mehrere Wochen dauert. Sie wollen 400 Stellen abbauen und ein Aufruhr im Tessin. Sie das nicht komplett unterschätzt?
Das Industriewerk in Bellinzona war bekannt als ein Industriewerk, das ein relativ starkes Eigenleben führt. Das Kader von der SBB
sagt, also Eigenleben.
Eigenleben heisst, man hat gewusst, dass dort ein bisschen andere Regeln gelten, ja. Und darum hat man sich eigentlich in den letzten 15 Jahren, man hat immer gewusst, an und für sich müsste man dort strukturell etwas machen. Aber es ist nie der richtige Zeitpunkt gewesen und man hat auch immer Respekt gehabt davor, bei diesem Industriewerk auch die Arbeitsplätze zu modernisieren. Jetzt in dieser Ergebnislage, wo wir mit 88 Millionen Verlust haben wir uns das sehr genau überlegt mit dem Verwaltungsrat in der Geschäftsleitung, aber auch dann nachher im Gespräch mit der Politik. Und wir hätten tatsächlich nicht gewagt, in Bellinzona etwas zu machen, weil wir wissen, dass die Bevölkerung dort sehr stark mit der Eisenbahn verbunden ist, noch stärker als im Rest von der Schweiz. Wir hätten das nicht gewagt, wenn wir nicht eine gute Alternative hätten können bieten. Wir bieten 200 Arbeitsplätze in einem neuen Güterwagenwerk, zusammen mit Privaten, also ein spezialisiertes Werk mit langfristig angefeigen Arbeitsplatz. Und das ist sicher besser als ein Lok-Revisionswerk, wo in den nächsten Jahren das Volumen der Loks, die instand gehalten werden, um über 25% zurückgeht.
Das sehen die Streiken natürlich ganz anders, wo wir heute Morgen den ganzen Morgen während der Medienkonferenz gehört haben. Jetzt vor einer Woche haben wir als Gast den Medienchef vom Schweizerischen Eisenbahnerverband und der hat gesagt, tja, sie haben das unterschätzt, weil sie sind der knallharte Sanierer von der Deutschen Bahn mit Deutschland gestellt, dahin gekommen und haben sich halt so den Bellinzona verschätzt.
Ja, dicke Haut habe ich schon, das stimmt. Also da habe ich einiges schon erlebt in meiner Laufbahn. Auf der anderen Seite ist es mir aber, glaube ich, gut gelungen, ein warmes Herz zu bewahren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben alle Massnahmen, Personalmassnahmen, die wir bisher durchgeführt haben, haben wir vorher mal angeschaut. Und haben geschaut, wie hat man mit wem, wenn, wo geredet, ja. Und wir haben sehr, sehr viele Gespräche durchgeführt. Das Problem in Bellinzona liegt auf einer ganz anderen Ebene. Also, ich wollte nicht auch vielleicht sagen, selbst gemessen am deutschen Betriebsverfassungsrecht, ich bin mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer weitergegangen. Ich habe mehr Gespräche geführt. Und, ich bin dann gern bereit, mit dem SCV mal über die Erfahrungen zu reden und mal ein bisschen zu schauen, wer da was macht. Tatsache ist, dass ein Haufen Leute vorher informiert waren. Man wirft der SBB eine schlechte Informationspolitik vor.
Und keine Zahlen.
Ja, aber schauen Sie darum, weil wir mit niemandem geredet haben, ja, sind alle National- und Ständeräte aus dem Kanton Tessin zusammen mit der Belegschaft vom Industriewerk in Bellinzona einige Tage vor dem Entscheid vom Verwaltungsrat bei uns vor der Zentrale bei der SBB gewesen. Das ist ja nicht wahr. Und wir haben denen Alternativen wollen anbieten, aber die Bilder sind ja durch die ganze Schweiz gegangen, wo wir den Dialog haben wollen eröffnen, ist alles schon perfekt vorbereitet gewesen. Man hat auf einen Knopf gedrückt und hat Nicolas Bernin, unser Güterverkehrschef, aus dem Werk geschmissen. Und seitdem haben wir dort unten, Frau Brunner, nicht nur einen Streik, sondern wir haben ein besetztes Werk. Unser Kader kann nicht mehr in das Werk rein, das darf nur gerade noch in den Büro sein. Ja. Und das ist eine Situation, wo jetzt mittlerweile auch der Politik, wo der Streik relativ viel Mut gemacht hat, wo der Politik dort unten teilweise fast entgleitet.
Aber das heisst eigentlich, Sie baden das aus, dass man jetzt 15 Jahre lang immer wieder gesagt hat, dort müsse man etwas machen, aber man hat eigentlich genau gewusst, das ist ein heisses Eisen, das heisses Eisen zum Anlang. Sie machen es jetzt und das passiert jetzt.
Den heissen Herdöpfel haben wir jetzt angelangt, jetzt haben wir ihn auf dem Teller. Ich hoffe, der wird dann auch mal ein bisschen kühler, damit man ihn dann irgendwo auch mal essen miteinander, oder? Und es liegt mir wirklich dran, oder? Also, ich glaube, im Moment wird ein bisschen ein schlechtes Bild abgegeben. Oder wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 27'000 von der SBB, die jeden Tag unter schwierigen Bedingungen ihren Job machen. Ja. Für das hat man auch einen guten Gesamtarbeitsvertrag, der keine Entlassungen zulässt. Ein sehr gutes soziales Netzwerk, wie in keinem anderen Gesamtarbeitsvertrag in der Schweiz. Ja. Und viele fürchten jetzt auch darum, dass durch ein paar wenige, die dort unten jetzt einfach ein bisschen ausser Kontrolle sind, wo übermäßige Garantien verlangen und auf der anderen Seite nicht bereit sind, sich einen Gesamtarbeitsvertrag zu halten, dass die Qualität von diesem Gesamtarbeitsvertrag könnte beschädigt werden.
Ist das auch Ungeduld, die ich jetzt da höre?
Ungeduld
von Ihrer Seite her, jetzt langsam mit der Situation?
Ja, ich bin vor 4 Wochen, habe ich schon gesagt, ich sei optimistisch. Ich bin heute immer noch optimistisch. Auch heute am Morgen in der Zeitung wieder gelesen, die Streikenden kommen auf Zürich, um auch mit uns zu reden. Mein Personalchef ist, unser Personalchef, der Markus Jordi, ist mit an die Versammlung gekommen. Der Marco Solari, der Vermittler, den der Herr Leuenberger eingesetzt hat, ist mitgekommen. Wir haben ihnen 3-mal das Gespräch angeboten, ja. Aber wir haben gar nicht wollen zum Gespräch, sondern wir haben an unsere Bilanzmedienkonferenz wollen. Kann noch ein paar eigene Zahlen vorstellen.
Man hat jetzt viel lesen, Andreas Meyer, über Ultimaten, über Gespräche, die gescheitert sind, über gegenseitige Vorwürfe. Jetzt aus Ihrer Sicht heute, wo ist der Stand der Gespräche?
Wir haben jetzt ein sehr, sehr weitgehendes Angebot gemacht, wo wir eigentlich gar niemandem erzählen darf. Wir haben über das Güterwagenwerk
raus. Also da, Gewerkschaften als beschämend bezeichnet?
Ja, allerdings. Über das Güterwagenwerk raus, wo wir planen, mit Privaten zusammen 200 Arbeitsplätze, moderne Arbeitsplätze zu schaffen, haben wir noch eine Garantie abgegeben für die Arbeitsplätze in der Lok-Instandhaltung bis im Jahr 2012.
Das sind die 60
Arbeitsplätze. Und das, Frau Brunner, nur als Vorbedingung, damit wir überhaupt miteinander davon reden. Über Zahlen, die ja offensichtlich nicht vorhanden sind. Natürlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben alle Optionen von links nach rechts und Alternativen im Verwaltungsrat dargestellt. Ja. Und so solche weitreichendste Garantien, bevor wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommt. Also das ist wirklich artfremd. Da brauchen wir gar nicht mehr reden miteinander, ja? Sondern dann garantieren wir uns vorher den Ausgang von diesen Gesprächen.
Hat der Sanierungsplan jetzt überhaupt noch eine Chance?
Ich denke schon.
Also der, wenn sie ihn vorgeschlagen haben, oder werden, sie rechnen mit Kompromissen?
Wir werden es müssen machen. Wir, 35 Millionen von diesen 88 Millionen Verlust beruht auf Verlust im Bereich Instandhaltung. Ja, wenn wir so schnell wie möglich sollen die schwarze Null erreichen in dem Geschäft, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. Und ich halte die Zielsetzung auch für richtig. Nur ein Unternehmen, das ein ausgleichendes Ergebnis erwirtschaftet, das einen angemessenen Profit macht, ist ein zuverlässiger Lieferant auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein vertrauensvoller Arbeitgeber.
Ich will noch ein bisschen darüber reden, wie Sie als Chef wahrgenommen worden sind. Also am Anfang war es irgendwie, Sie haben den Sanierungsplan vorgestellt. Dann hat es fast so gewirkt, wie wenn Sie ein bisschen zurückkrebsen. Danach hat es geheißen, ja, eben, Arbeitsplätze von Bellinzona gehen auf Iverdon. Dann wäre es umgekehrt dann auch möglich gewesen. Also Sie haben gewirkt, wie wenn Sie nicht genau wüssten, was Sie jetzt genau wollen.
Ja, das weiss ich sehr genau. Wir haben ein strukturelles Problem in Bellinzona. Wir werden das müssen lösen miteinander. Und jetzt ist die Frage nachher einfach aufgekommen, was ist der Lösungsweg? Und dann hat man die fast unkontrollierbare Bewegung im Tessin gesehen. Und da habe ich als Chef auch eine Verpflichtung gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort unten. Es wäre ja relativ einfach, und das wäre dann tatsächlich deutscher Stil, oder? Zu sagen, take it or leave it. So ist es gerade überhaupt nicht gewesen. Es ist mir auch nicht so leicht gefallen, unternehmerisch eigentlich nicht nur sinnvolle Zugeständnisse zu machen, eben bis hin zu diesen Arbeitsplatzgarantie. Aber ich sehe auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal ein bisschen, vielleicht auch falsch informiert werden, dass da jetzt sich eine sehr starke Bewegung aufgebaut hat durch Nicht-Sozialpartner von der SBB. Und dann ist es einfach nicht mein Stil, denen einfach Türen zuzuknallen. Da haben wir eine übergeordnete Verantwortung. Allerdings, Frau Brunner, muss Ihnen sagen, da bei Iverdon bin ich auch einen Schritt weit gegangen. Ich habe dort selben Nachmittag im Nationalratssaal auf der Tribüne der Regierung vom Kanton Tessin versprochen, an dieser Tavola Rotonda schauen wir sogar jede andere Extremvariante an, auch das Umgekehrte, ob das überhaupt Sinn machen würde, von Iverdon nach Bellinzona alle Leistungen zu verlegen.
Ja. Hast du kein Wespin gesehen?
Ja, und es ist, wir haben das schon sehr sorgfältig angeschaut. Und das ist tatsächlich keine Möglichkeit. Aber dass ich das dann irgendwo noch gesagt habe, auch in den Medien rum waren, das ist dann tatsächlich eher unglücklich gewesen.
Gut, jetzt geht es ja dann weiter. Trotzdem, ich glaube, viele Chefs in der Privatwirtschaft haben sie wahrscheinlich nicht beneiden, weil das, was jetzt passiert in Bellinzona, ist längst kein oder nicht ein reiner Arbeitskonflikt. Es ist ein Regionalkonflikt. Und es sind nicht nur Regionalpolitiker, die mitreden, sondern es redet praktisch das ganze Parlament, sagt etwas dazu, der Bundesrat hat etwas zu sagen. Wie viel Spielraum bleibt Ihnen da eigentlich noch als SBB-Chef?
Die SBB hat einen klar umrissenen Rahmen. Der Bundesrat und das Parlament geben der SBB strategische Ziele und eine Leistungsvereinbarung und dann gestalten sie Rahmenbedingungen, zum Beispiel für das Wagenladungsverkehrsnetz. Das gibt es ganz klares politisches Feld, das ist ein gutes Feld und das ist zu respektieren vom Unternehmen. Das hilft dem Unternehmen auch in vielen Bereichen. Und dann gibt es ein Feld von unternehmerischer Verantwortung und da haben sich jetzt tatsächlich in Bellinzona haben sich die Grenzen ein bisschen anfangen zu verwischen. Auch in Freiburg fängt jetzt plötzlich die Kantonsregierung noch anfangen darüber nachdenken, ob das, was wir dort haben, als Kundenservice-Center, ob das ein Call-Center sei und ob man das nicht wirklich in Freiburg könnte behalten. Und dort ist aus meiner Sicht die Linie klar überschritten. Da gibt es klare Regeln, nach welchen die SBB soll unternehmerisch sich aufstellen. Es gibt auch Regeln, wie man mit den Sozialpartnern solche Sachen besprechen. Aber da muss Politik not tatsächlich sich zurückziehen. Ich werde das auch nicht können akzeptieren. Sonst nachher ist man ein Staatsbetrieb, ja, und kein Unternehmen.
Also das wäre dann nicht mehr ein Job, den Sie machen wollen?
Ich bin schon als Unternehmer geholt worden und wir gehen die Aufgaben auch unternehmerisch an. Wenn wir das nicht machen, dann nachher gefördern wir das Schicksal von der SBB in einem Markt in Europa, der sich weiterentwickeln wird. Und das wäre das Schlimmste, was man mir könnte vorwerfen in 5 bis 10 Jahren, die langfristig wichtigen Themen zusammen mit dem Verwaltungsrat nicht angegangen sind.
Ich möchte noch auf eine Zahl aufmerksam machen im Geschäftsbericht von dem Jahr, wo viel zu reden gab, noch bevor sie überhaupt offiziell publiziert worden ist. Das ist ihr Lohn. Das sind Zahlen kursiert oder insgesamt haben sie also einen Lohn bekommen von 700'000, dann haben sie noch einen Bonus bekommen von 200'000, dann 250'000 Franken noch Pensionskasse, da hat man ihnen noch ein Haus abgekauft und das hat noch für mich so gesorgt. Wie begründet sie Bonus zum Beispiel? Lohn- und Pensionskassenbeiträge, die SBB ihnen eingezahlt hat.
All das, was Sie jetzt aufgezählt haben, ist sachlich, transparent, richtig im Geschäftsbericht von der SBB, den wir heute auf den Tisch gelegt haben, nachzulesen. Also wir stehen für Transparenz und das ist schon vor vielen Wochen in Druck gegangen, selbstverständlich. Aber wissen Sie, es ist natürlich auch bezeichnend, dass die Diskussion, die auch nicht richtig geführt worden ist, am Wochenende geführt worden ist, da versucht man jetzt natürlich mit allen Mitteln, wenn man den Ball nicht trifft, auch ein bisschen auf den Mat zu spielen. Oder?
Trifft sie das? Dass man jetzt über ihren Lohn
redet? Ja, das trifft. Ich glaube schon, dass es nicht richtig wäre, wenn ich jetzt einfach würde sagen, das lässt mich völlig kalt. Oder wenn man da so ein an beiden Ohren durch den Gacko gezogen wird. Faktisch ist es so, dass ich in Deutschland mehr verdient habe als in der Schweiz.
Etwa 500'000 Euro hat man mal vorgerechnet.
Jawohl, es sind über 500'000 Euro gewesen. Das entspricht etwa 800'000 Schweizer Franken.
Und jetzt sind es 700'000?
Jetzt sind es 500'000 Grundgehalt und 200'000 Bonus. Und da ist auch der Wechsel von Deutschland in die Schweiz. Es gibt keine Freizügigkeit über die Schweizer Grenzen und nichts. Hat man also so Pensionskassengeschichten zum Beispiel müssen regeln.
Also Sie waren 13 Jahre in Deutschland und haben nichts gehabt, Pensionskassen, die Sie in der Schweiz
kennen. So ist es. Das hat keine Freizügigkeitsleistung gegeben. Da hat die SBB zahlt 250'000 Franken. Ich habe aus dem eigenen Sack 250'000 Franken mit reingebracht. Dann habe ich den Lebensmittelpunkt verlegt und dann haben wir tatsächlich im Hinblick auf eine geplante Weiterentwicklung bei der Deutschen Bahn, die klar skizziert war, haben wir uns ein gutes Haus, ein schönes Haus gebaut gehabt, wo wir eigentlich lange wollten bleiben. Und dann haben wir einfach abgemacht miteinander, der Verwaltungsrat von der SBB und ich, dass all die Nachteile, die sich dadurch werden ergeben, dass die von der SBB übernommen werden. Und da habe ich jetzt aber allerdings müssen sehen, dass die Schweiz noch weit davon entfernt ist, solche international durchaus üblichen Sachen zu gutieren, sage ich mal. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen habe ich einfach realisiert, auch in der Politik, wenn ich an dem jetzt festhalte, dann nachher wirft das ein schräges Licht auf die SBB. Und das wollte ich nicht. Und darum habe ich heute Morgen dem Verwaltungsratspräsidenten gesagt und auch heute Morgen an der Bilanzmedienkonferenz mitteilt, wenn der SBB aus dem Verkauf von diesem Haus in Deutschland sollte ein Verlust entstehen, dann werde ich das übernehmen.
Die Lohndiskussion hat der Verwaltungsratspräsident, Herr Lalive Depiné, hat gesagt, vielleicht hat man ihnen auch ein bisschen ein Ei gelegt, in dem Sinne, man hätte das auch längerfristig machen können, statt die ganze Summe aufs Mal. Teilen Sie das?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt auch die Entwicklung sieht im Ausland, dann wird man mit Sicherheit über längerfristige Entwicklungen müssen reden für das ganze SBB-Kader.
Noch kurz zur Deutschen Bahn. Auch bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber hat es einen Streik gegeben. Der ist inzwischen, so wie man gehört, mehr oder weniger beigelegt. Was hat die Führung der Deutschen Bahn besser gemacht als Sie?
Ja, also es liegt mir noch dran, Frau Brunner, der Streik bei der Deutschen Bahn hat erst angefangen, als ich dann gegangen bin. Ja.
Also nicht, dass das habe ich gemeint, ehemaliger, nicht, aber richtig, nicht, das betonen
nicht, dass
wir
das in einen falschen Kontext stellen. Ich meine, dort ist es vor allem um die Lokführergehälter gegangen. Das sind verschiedene Faktoren gewesen. Ich möchte jetzt eigentlich hier am Radio nicht kommentieren, was der Herr Medon und der Herr Schell da ganz genau miteinander auszufechten gehabt
haben. Haben Sie es nie bereut in dem Jahr, dass Sie Deutschland verloren haben?
Sie haben eine ganz schöne Zeit in Deutschland. Es ein wunderbares letztes Jahr gehabt, das Weltmeisterschaftsjahr, wo die Fußball-Weltmeisterschaft war. Und jetzt werden wir dann wahrscheinlich auch eine ganz gute Europameisterschaft in der Schweiz erleben, mit einer guten SBB, die da ihre Leistungen wird dazu bringen.
3700 Extra-Züge oder so?
So ist es. Eine gewaltige Herausforderung für uns, wo wir so ganz nebenbei, ja, das sieht natürlich niemand, da darüber redet auch niemand, aber wo wir uns darauf vorbereitet. Ich fühle mich wohl in der Schweiz. Und der Herr Lalli von der Verwaltungsrat hat mir auch nie einen Schockijob versprochen. In einem Unternehmen muss auch etwas zu tun geben, sonst fühle ich mich dort auch gar nicht wohl.
Also Sie haben es nicht bereut?
Ja.
Andreas Meyer, herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.